Herzlich willkommen zum Podcast für den Aufsichtsrat. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Directors Academy, dem einzigen digitalen Portal für die Aus- und Fortbildung von Aufsichtsratsmitgliedern. Sie sind Aufsichtsrat, Verwaltungsrat oder Beirat und suchen nach einer effizienten Möglichkeit zur Weiterbildung? Dann probieren Sie Directors Academy doch einfach mal aus. Weitere Informationen finden Sie unter directorsacademy.de/demo. Den Link und weitere Informationen finden Sie auch in den Shownotes.
So, 17 Uhr, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, liebe Streamer und Streamerinnen, herzlich willkommen zum 54. Video-Livestream und Podcast für den Aufsichtsrat. Dieser Podcast wird von Directors Academy veranstaltet. Directors Academy ist das einzige digitale und multimediale Portal zur Aus- und Fortbildung von Aufsichtsratsmitgliedern. Weitere Informationen und die Möglichkeit für einen kostenlosen Test finden Sie auf der Homepage von directorsacademy.de. Alle bisherigen Folgen können Sie jederzeit auf den üblichen Podcast-Plattformen anhören und auf dem YouTube-Kanal von Directors Academy nachträglich auch ansehen. Mein Name ist Rudolf Ruther und ich begrüße Sie als Gastgeber und Moderator dieser Video-Livestream-Podcast-Reihe, die monatlich live bei LinkedIn ausgestrahlt wird. Es wird aufgezeichnet, auch Ihre Kommentare und Fragen werden aufgezeichnet. Unser heutiges Thema lautet Mein Weg zur Unternehmerin, Voraussetzungen und Hindernisse einer Transformation. Mit unserem Gast, Frau Isabel Grupp. Herzlich willkommen, Frau Grupp. Wie geht es Ihnen?
Herzlichen Dank für die Einladung, lieber Herr Ruther. Mir geht's ganz gut. Ich hoffe, Ihnen geht's auch gut und ich freue mich auf eine gute Unterhaltung mit Ihnen.
Ich freue mich, dass Sie heute da sind bei diesem schönen, heißen Sommertag und ich hoffe, dass wir beide in klimatisierten Räumen sind. Frau Grupp ist Unternehmerin, Autorin, Keynote-Speakerin, Mentorin und Landesvorsitzende der jungen Unternehmer Baden-Württemberg. Und dann habe ich noch mindestens 10 andere Funktionen vergessen, auf die wir vielleicht im Laufe des Gesprächs auch noch kommen. Frau Grupp wuchs im beschaulichen Trochtelfingen auf. Nach ihrem Bachelorstudium am Bodensee sowie ihrem Masterstudium im In- und Ausland stieg sie im Jahr 2011 in das elterliche Familienunternehmen Plastromeier ein. Nach nur 4 Jahren wurde sie 2015 in die Geschäftsleitung des elterlichen Unternehmens berufen. Zusammen mit ihrem Vater leitet sie seitdem in der 3. Generation das Unternehmen, welches in der Kunststoffbranche als Zulieferer der Industrie etabliert ist. In dieser männerdominierten Kunststoffbranche gibt Isabel Grupp als eine der wenigen Frauen in Führungspositionen in MINT-Bereichen und behauptet sich seit Jahren erfolgreich. Darüber hinaus ist sie in zahlreichen öffentlichen Medien wie TV-Sendungen, Business-Talks, Vorträgen, Podiumsdiskussionen, Podcasts, weiteren Social-Media-Kanälen etc. gern gesehener Gast und Keynote-Speakerin und demzufolge freuen wir uns auch ganz besonders, dass wir Sie heute haben gewinnen können. Darüber hinaus als Landesvorsitzende der jungen Unternehmer Baden-Württemberg vertritt sie die Anliegen von Nachfolgerinnen und ist auch ein großes Sprachrohr für diese Klientel, nicht nur in Baden-Württemberg. Zudem wirkt sie als Mentorin für Start-ups im Female Accelerator Program GRACE in Berlin. Im Mai 2022 wurde sie vom Handelsblatt zu den Top 50 Unternehmerinnen Deutschlands ausgezeichnet. Top 50 Unternehmerinnen Deutschlands. Und im März 2023 erhielt sie von Markt und Media die Auszeichnung die 100 wichtigsten Frauen im Mittelstand. Absolute Gratulation, Frau. Im Juli 2023 erhielt sie darüber hinaus im Rahmen ihrer unternehmerischen Aktivitäten bei Plastromeier den Impact of Diversity Award 2023 in der Kategorie Diverse Middle Sized. Frau Grupp, bevor wir zum Thema kommen, erzählen Sie uns doch, was ist das Female Accelerator Program GRACE in Berlin?
Danke, lieber Herr Ruther, für die charmante Einleitung und das charmante Intro. Also das Female Accelerator Programm GRACE, das steht für Female Entrepreneurship, Empowerment und Diversity. Es steht vielmehr dafür auch, dass Frauen ermutigt werden, die Gründungsambitionen haben und wir unterstützen sie dabei von der Idee bis hin zur Realisierung und es sind viele tolle Startups dort schon entstanden.
Prima, das finde ich toll, dass Sie Ihr Wissen und Ihre Erfahrung so intensiv weitergeben. Sie haben auf LinkedIn circa 10.000 Follower und auf Instagram habe ich gesehen, haben Sie 42.000 Follower. Das bringt mich direkt zu einer Frage, wie wichtig ist Öffentlichkeitspräsenz für einen mittelständischen Unternehmen?
Also ich denke, Sichtbarkeit und Employer Branding ist extrem wichtig geworden, insbesondere wenn man aus der Brille eines Zulieferers spricht, wie wir selber sind, Plastromeier. Wir sind Zulieferer ohne Brand, also wir produzieren für die Marken. Das heißt, wir haben jetzt nicht per se qua Marke schon eine Sichtbarkeit. Deshalb ist es umso wichtiger, in die persönliche Sichtbarkeit zu gehen, dass man ein Gesicht zeigt, auch Werte zeigt, auch Einblicke gewährt, sodass man zum Unternehmen Plastromeier auch eine Verbindung, auch ein Gesicht bekommt. Und von dem her, für uns ist es extrem wichtig, zum einen Richtung Kunden und Lieferanten, um hier neue Partnerschaften zu knüpfen und Verbindungen zu finden. Aber auch im Bereich Recruiting ist es für uns ein wichtiger Baustein. Also wir bekommen nahezu, ja, ich will es nicht sagen 100%, aber 98% aller Bewerbungen bekommen wir über unsere Social Media Präsenz. Das heißt, über sämtliche Kanäle, sei es LinkedIn, Instagram, TikTok aber auch. Und dadurch, dass wir sehr präsent und sichtbar sind, kommen auch viele Bewerberinnen und Bewerber, die genau mit diesen Werten, die wir verkörpern, und mit diesen Werten auch in Resonanz gehen. Und das heißt auch, Personen, die auch zu einem Familienunternehmen, wie wir es sind, auch passen.
Ja, das heißt, wo würden Sie den Schwerpunkt sehen? In den Recruiting-Erfolgen oder in den Selling-Erfolgen?
Sowohl als auch. Also im Recruiting ist es wahrscheinlich noch ein bisschen stärker als im Selling. Da ist es gar nicht so einfach zwischenzeitlich. Ja, also viele gehen natürlich auch noch über die bewährten Portale. Aber seit das Thema Corona über Messen auch weggefallen ist, seit Corona die Messen mehr oder weniger auch platt gemacht hat, ist das Thema Social Media da sehr stark in den Fokus gekommen. Wir selber sind dort extrem sichtbar. Wir nutzen das und wir bekommen da also regelmäßig Leads, die auch sehr wertvoll sind. Natürlich auch manche, die wir nicht verarbeiten können, aber durchweg ist es ein zusätzlicher Kanal zu den bestehenden Kanälen.
Aber ich vermute, das hat bei Plastromeier erst begonnen, als Sie mit in der Geschäftsführung waren. Und da waren Sie wahrscheinlich vorher eher auch old-fashioned, beziehungsweise wie viele andere mittelständische Familienunternehmen heute auch immer noch sind. Weil wenn man einen normalen Mittelständler ansprechen würde, dann würde der sagen, für sowas habe ich gar keine Zeit, das kann ich gar nicht. Was würden Sie denn einem normalen mittelständischen Unternehmer, der bisher noch nicht auf so eine starke Öffentlichkeitspräferenz setzt, was würden Sie denn dem empfehlen, wie er sich dem nähern soll? Es hat ja nicht jeder so eine charmante, erfolgreiche Tochter wie Ihr Vater.
Ich finde es jetzt ehrlich gesagt interessant, dass Sie sagen, einem Normalen, das würde ja qua Ihre Aussage bedeuten, dass es nicht normal wäre, das so zu tun. Also aus meiner Brille heraus finde ich es mehr als normal, das zu tun und auch zeitgemäß. Ich finde es eher nicht normal, wenn jemand sich dagegen stellt. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Natürlich sind die Themen durch mich gekommen. Natürlich hat mein Vater in diese Richtung früher nicht gedacht, aber es war auch gar nicht damals das Thema. Ja? Also es war nicht die Zeit des Social Medias, während mein Vater es auch im Fokus hatte und es ist auch nicht ein Thema, das er gerne betreibt. Es ist aus meiner Sicht schon auch ein Thema der nächsten Generation und da gibt es jetzt auch nicht ein Thema, dass man sagt, dass ich habe da keine Zeit dafür. Wer sich dafür keine Zeit nimmt, der verschläft aus meiner Sicht eine Riesenzielgruppe. Der ist nicht wahrnehmbar für viele und letztlich ist es so, dass die Zukunft natürlich auch über sämtliche Generationen, die auch nachkommen, gestaltet wird und nicht nur die traditions- und erfahrene Generation gestaltet, die Zukunft von morgen, sondern insbesondere die Generation von mir, auch Mitte 30 oder auch die Youngsters, die Gen Z, die gestaltet die Zukunft von morgen. Und wer da nicht dabei ist, ist quasi nicht präsent und nicht wahrnehmbar und nicht sichtbar und auch quasi überhaupt nicht up to date. Und deshalb ist es für mich sehr unnormal oder abnormal, wenn jemand sich dafür keine Priorität schenkt, ja.
Ja, ich meine, das kann man ja nur unterstreichen und kann man ja sagen, Sie haben absolut recht. Aber es ist halt so, wir kommen ja aus dem Baden-Württembergischen, aus dem Schwäbischen. Und da war halt früher, ist immer schaffe, nicht schwätze. Und da war man eher introvertiert als extrovertiert. Aber das hat sich völlig geändert. Wer das noch nicht verstanden hat, der tut sich extrem schwer. Kommen wir mal zu unserer Interaktionsfrage, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer. Wie immer um diese Zeit stelle ich Ihnen eine Frage, die Sie dann möglichst knapp beantworten. Diesmal können Sie die Frage mit einer Zahl beantworten. Und die Frage lautet, wie hoch ist die Anzahl der Insolvenzen in Deutschland im Jahr 2023? Wie hoch ist die Anzahl der Insolvenzen in Deutschland in 2023? Bitte in den Kommentar reinschreiben, bitte nur eine Zahl, 3, 2, 1, drücken Sie auf den Send-Knopf und dann gucken wir mal aus dem halben Auge, was Sie da reinschreiben. Ich habe gegoogelt, die Insolvenzstatistik des Statistischen Bundesamts sagt, dass 17.814 Unternehmen im Jahr 2023 Insolvenz angemeldet haben. Das sind ungefähr 3.200 mehr, also 22%. Können wir darüber philosophieren, woher das kommt. Interessant ist, dass im ersten Halbjahr diesen Jahres wir bereits in 6 Monaten 11.000 Unternehmensinsolvenzen haben. Das heißt, das ist ein erneuter Anstieg und ca. 30%. Also, so stand es dann auch immer in der Presse, die Insolvenzen in Deutschland haben den höchsten Stand seit über 10 Jahren erreicht. Frau Grupp, Sie sind das Gesicht und das Sprachrohr der jungen Unternehmer in Baden-Württemberg und Sie haben das Ohr an den jungen Unternehmen. Schrecken junge Unternehmer solche hohen Insolvenzzahlen ab? Haben Sie das Gefühl, es lassen sich Leute von ihren Start-ups, von ihren jungen Gründerideen abhalten durch solche Zahlen?
Also schrecken die Zahlen ab? Es ist zum einen abschreckend, ja. Zum anderen ist es auch wirklich bedenklich besorgniserregend. Ja, besorgniserregend deshalb, weil wenn man bedenkt, dass Start-ups involviert sind, die weniger Gründungsambitionen haben, aber auch die jungen Unternehmer solche Zahlen lesen, wie soll die Zukunft Deutschland gestaltet werden, wenn nicht von der nächsten Generation. Und wenn man die Insolvenzen sieht und auch die generelle wirtschaftliche Situation, müssen wir zwingend zu einem unternehmerfreundlichen, leistungsorientierten Deutschland wieder zurückkehren und dass wir wieder eine Wirtschaftsmacht werden, wieder Wirtschaftsstandort Deutschland werden, leistungsbereit sind und auch die Leidenschaft für Unternehmertum wieder wecken, sowohl bei den jungen Talenten, aber auch bei erfahrenen, traditionsreichen Unternehmen, dass sie auch nicht Investitionen ins Ausland platzieren, sondern dass wir ein unternehmerfreundliches Umfeld kreieren. Und dazu brauchen wir zwingend gute Rahmenbedingungen, insbesondere wenn wir solche wirtschaftlich anstrengenden und sehr herausfordernde Situationen, die wir jetzt seitens der Inflation, Rezession, Corona-Phasen durchgemacht haben, umso mehr muss die Wirtschaft stabilisiert werden, um den Gesamtstandort Deutschland zukunftssicher zu machen.
Das war jetzt das klassische Statement, was Sie abgeben als Vertreterin der jungen Unternehmer, wenn Sie in der Nähe von Politikern sind, um denen das endlich mal klarzumachen, dass die es verstehen. Aber nochmal zurückzukommen, haben Sie das Gefühl, dass die jungen Leute wegen diesen Umständen, so wie Sie sie beschrieben haben, weniger Lust haben, Unternehmer zu werden?
Also grundsätzlich bin ich kein Freund von generalistischen Aussagen und zu sagen, junge Leute im Generellen, ja, also es gibt sehr ambitionierte junge Talente, Start-ups, die extrem leistungsbereit sind und sehr viel Tolles schaffen, tolle Start-ups, die man jetzt auch überall gerade sieht, die auch für den Standort Deutschland kämpfen. Aber natürlich ist es so, dass wir sehr viel auch davon hören, dass wir, wenn wir von Work-Life-Balance sprechen oder 4-Tage-Woche, dass sich Leistung eventuell weniger lohnt, dass eventuell die Lust auch verloren gegangen ist. Und da sehe ich schon auch, dass die Rahmenbedingungen nicht so attraktiv gestaltet sind, dass sich leistungsorientiertes Arbeiten quasi attraktiv gestaltet. Und das ist ein Problem, ja. Aber ja. Ich will nicht sagen, dass wir keine ambitionierten jungen Menschen im Land haben. Die gibt es dennoch und wir brauchen nur mehr davon.
Zu dem Leistungsgedanken kommen wir nachher nochmal. Das ist eine ganz interessante Idee. Es hängt ja im ersten Schritt immer von den jungen Unternehmern, von dem Start-Upper, von dem Gründer selber ab. Der hat natürlich keine Work-Life-Balance und der arbeitet nicht 4 Tage in der Woche, sondern der arbeitet 7 Tage in der Woche an 24 Stunden. Aber das ist ein Punkt, das ist eine wunderbare Überleitung zu unserem Thema, das da ja lautet, Ihr Weg zur Unternehmerin, Voraussetzungen und Hindernisse einer Transformation. Und ich finde das wirklich eine Glücksstunde für uns, dass wir jemanden mal haben, der über sich selber und seinen Weg in das Unternehmertum berichtet. Frau Grupp, was hat Sie denn ursprünglich dazu inspiriert, den Weg zur Unternehmerin einzuschlagen? Beziehungsweise ketzerisch gefragt, hatten Sie als Tochter eines Familienunternehmens überhaupt eine Wahl?
Also ja, zum einen ist es so, qua Amt oder nicht qua Amt, sondern qua Geburt bin ich ja in eine Unternehmerfamilie hineingeboren worden. Und das können Sie ruhig auch ketzerisch fragen, weil es ist schon so, dass die Erwartungshaltung an Unternehmereltern, ja, oder Unternehmerkinder immer da ist, dass die Kinder in ein Unternehmen hineingehen, ja, unabhängig der Fähigkeit und der Leistungen. Und das ist ein bisschen auch ein Vorurteil, mit dem Unternehmerkinder auch sehr zu kämpfen haben. Jetzt in meinem speziellen Fall habe ich einen Bachelor und Master absolviert in Business Management, International Business, und bin dann von meinem Vater in der Tat auch gefragt worden, ob ich ins Familienunternehmen kommen möchte. Es war für mich nicht von vornherein klar. Niemals gab ich als Kind die Antwort, ich werde Unternehmerin. Das war nie mein ambitioniertes Ziel. Ich habe aber die Tür geöffnet bekommen nach meinem Studium. Und dadurch habe ich natürlich eine privilegierte Situation bekommen, die ich wahrgenommen habe. Und ich denke, ich hätte es sehr bereut, Chancen, also ich habe jede Chance, die ich im Leben bekommen habe, immer genutzt. Und auch diese Chance habe ich genutzt. Es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass einem Vater dies zutraut, ja, und dass man hier solche Chancen bekommt. Andere bekommen lange nicht diese Chancen. Und ich hätte es, glaube ich, mir selber nicht verziehen, eine Chance in der Form nicht genutzt zu haben. Und ich wollte auch etwas zurückgeben, ja, weil letztlich habe ich die Ausbildung und das Studium und meine ganze Kindheit aufgrund unseres Familienunternehmers und Unternehmens und aufgrund unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen so erleben dürfen. Und deshalb war es jetzt auch an der Zeit, Dinge zurückzugeben und auch hier mal vielleicht auch meine priorisierten persönlichen Wünsche hinten anzustellen und alles zu geben fürs Familienunternehmen.
Ja, Sie hatten gesagt, als Kind haben Sie nicht sich vorstellen können, Unternehmerin zu werden. Können Sie sich erinnern, gab es irgendeinen Schlüsselmoment oder eine ganz bestimmte Erfahrung, wo Sie gesagt haben, das ist jetzt meine Entscheidung, jetzt möchte ich Unternehmerin werden? Wo Sie sagen, das hat das maßgeblich beeinflusst, Vater als Vorbild oder ein Ereignis. Gibt's da irgendetwas oder wächst das in der Zeit?
Also es ist sicherlich im Laufe der Zeit so entstanden, als ich bin ja jetzt vor meinem Einstieg ins Familienunternehmen, hatte ich auch einige Praktika im In- und Ausland. Und natürlich habe ich da festgestellt, dass es mir schwer fiel, wenn ich Dinge komplett gegen eine wirtschaftliche Sicht, die ich selber persönlich hatte, so umzusetzen für jemand anders, wo ich denke, das ist fürs Unternehmen nicht das Richtige. Da hatte ich natürlich schon sehr stark gemerkt, dass ich eigene Meinung habe und auch eigene Gedanken zu, was ist das Richtige für ein Unternehmen oder wie geht man auch wirtschaftlich mit dem Gut eines Unternehmens um, mit finanziellen Möglichkeiten, mit Mitarbeitenden. Und da habe ich relativ schnell gemerkt, ich möchte das anders machen und ich würde das in der Form nicht so machen. Und wenn das mein eigenes Unternehmen war, das wäre, habe ich mir oft so gesagt, dann würde ich das ganz anders machen. Und das waren natürlich immer so Zeichen, wo ich denke, okay, das ist schon richtig für dich, auch selbstständig zu sein, auch ins Unternehmertum zu gehen und mich selber kreativ auch entfalten zu können. Das ist für mich ein wichtiges Thema und das brauche ich auch, kreative Lösungen selber kreativ umzusetzen. Und das kann ich natürlich hier anders leben als woanders.
Ja. Rosalie Schweizer, die eine der berühmten Oetker-Töchter, hat seinerzeit mal gesagt in einem Gespräch, man wird Familienunternehmer am Küchentisch. Also sie hat gesagt, es hat bei mir zu Hause in der Familie am Küchentisch angefangen. Ich habe gespielt und am Schreibtisch meines Vaters und am Küchentisch haben wir über die Firma gesprochen und da ist mein Wunsch entstanden. Das heißt, das ist dann ein ganz normaler, gewachsener Prozess. Muss nicht immer so sein, kann aber so sein. Sie sagten vorhin, Sie hatten eine dann zielgerichtete Ausbildung. Das bringt mich zu einer Frage, die mich eigentlich grundsätzlich immer umtreibt. Und zwar, kann man Unternehmer sein lernen, Frau Krupp? Gibt es formelle Voraussetzungen? Das ist klar, wie Ausbildung und Berufserfahrungen, die besonders hilft, unternehmerische Ziele zu erreichen. Aber die Kernfrage ist, kann man Unternehmer sein lernen? Und wenn ja, wie?
Also die formellen Voraussetzungen haben Sie angesprochen. Das ist, denke ich, schon sehr wichtig. Es ist aber nicht das Maß aller Dinge. Für mich ist es wichtig, dass wenn man das Unternehmergehen quasi in sich hat, Dinge bewegen zu wollen, mit Leidenschaft Dinge verändern zu wollen, leistungsorientiert ist, die Extrameile gehen zu wollen, diese Grundprinzipien, diese Eigenschaften, Charaktereigenschaften, denke ich, helfen schon sehr, in ein Unternehmertum zu gehen. Ja, und ich würde jetzt nicht behaupten, jeder hat diesen Antrieb in sich, ja. Also deshalb auch angelernt. Natürlich kann man Dinge anlernen, aber wenn man nicht der Typ ist, Dinge verändern zu wollen, bewegen zu wollen, nach vorne gehen zu wollen, dann fühlt man sich in anderen Rollen auch wohler und kann da auch besser aktiv mitarbeiten. Deshalb finde ich es auch weder sozusagen, man sollte ein Unternehmer sein wollen oder auch nicht. Jeder hat so seine Berechtigung. Es wäre ja auch schlimm, wenn jeder irgendwie Unternehmerin oder Unternehmer wäre. Wir brauchen so einen guten Mix und die sind, die brauchen natürlich aber schon den Antrieb, da auch richtig nach vorne zu gehen und quasi auch revolutionär zu denken und Veränderungen einzugehen, sich quasi auch diesem Wandel zu stellen und Herausforderungen und Resilienz auch aufzubringen. Ja, das ist schon wichtig.
Ich glaube, das, was Sie ansprechen, das ist, dass es kommt auf die sogenannten persönlichen Kompetenzen drauf an, die persönlichen Voraussetzungen. Fachlichen Kompetenzen, die kann man lernen, da kann man auf eine Schule gehen, in ein Praktikum, Ausbildung, aber die persönlichen Kompetenzen, die hat man zum großen Teil mit in die Wiege gelegt bekommen und werden dann aber wahrscheinlich im Wesentlichen im Elternhaus und in der Schule weiter ausgeprägt und der eine entwickelt sich mehr in die Richtung eines Unternehmers, der andere mehr in die Richtung eines Managers und der andere wird vielleicht ein Künstler oder sonst ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft. Sie sind Co-Autorin von zwei Büchern, einmal Nachhaltigkeit, Frauen schaffen Zukunft und das andere heißt Unternehmensnachfolge, Frauen schaffen Zukunft. Im Prinzip beides mal das Gleiche. Frau Krupp, als ich das gelesen hatte und die Bücher sind noch gar nicht so alt, frage ich mich, haben es Frauen heute denn immer noch schwerer als Männer? Brauchen Frauen heute andere persönliche Eigenschaften und Fähigkeiten als Männer, um als Unternehmerin erfolgreich zu sein?
Also grundsätzlich finde ich diese Frau-Mann-Debatte eher schwierig. Ja, ich finde es auch nicht so schön, wenn man es so extrem konnotiert. Es wirkt so, wie wenn Frauen sich in so eine Opferrolle drängen. Ich persönlich bin überzeugt davon, dass diverse Teams die Bestleistung bringen und es ist auch einfach statistisch auch bewiesen. Deshalb, egal ob Frau oder Mann, jeder hat dieselben Hürden, aber natürlich sieht man immer noch leider, dass die Eintrittsmöglichkeiten oder die Türöffner leider bei manchen Frauen nicht in der Häufigkeit da sind wie bei Männern. Ja, aber es wird besser, aber es ist noch nicht gut genug. Dahin kommen wir dann auch zu diesen Gesamtquotendebatten, die ich auch als qualifizierte Frau sehr schwierig empfinde. Aber leider braucht man diese Quoten in manchen Bereichen, um Frauen einen Türöffner zu geben. Ich persönlich aus meiner Brille der Familienunternehmerin sage, Frau, Mann, wir brauchen leistungsorientierte Menschen, leistungsorientierte Nachfolger und Nachfolgerinnen. Ich selber habe nie da übersteigerten Wert drauf gelegt und finde das auch wichtig, dass wir qualifiziert nachbesetzen, qualifizierte Nachfolger, egal ob egal welches Geschlecht. Und ich in meiner Rolle in der Männerdomäne, in MINT-Berufen, muss sagen, ich habe natürlich, als ich kam als Tochter vom Chef, blond, blauäugig, ja, jung, sehr große Vorurteile gehabt von anderer Seite. Ich wurde in sämtliche Schubladen gesteckt und umso mehr musste ich mit Know-how punkten. Das war ein Thema, das ich selber gesehen habe. Aber ich habe die Challenge auf mich genommen, habe dann noch Verfahrenstechnik studiert, nebenberuflich, sodass ich inhaltlich selbstbewusst fit war. Und das hat keiner von mir erwartet, aber das habe ich für mich selber gebraucht. Also ich merke, dass man absolut kompetent sein muss als Frau und insbesondere in männerdominierten Branchen. Aber wenn man das vorweisen kann und auch leisten kann, dann sind alle Wege offen. Und umso mehr muss ich auch sagen, die meisten Türen, die mir geöffnet wurden, wurden mir von Männern geöffnet. Aber Männer, die mir aufgrund von Know-how Türen auch geöffnet haben, weil sie es mir zugetraut haben.
Das heißt, Sie würden sagen, Frauen brauchen heute immer noch einen größeren, einen stärkeren Leistungswillen. Sie müssen immer noch eine extra Meile mehr gehen als Männer, wenn sie die berühmte gläserne Decke, die geschlossenen Türen etc. durchbrechen wollen?
Im Moment sehe ich das im männerdominierten Bereichen ja, in anderen Bereichen sehe ich das nicht so. Also dort, wo sehr viele Frauen sowieso schon sehr stark etabliert sind, dort sehe ich das Verhältnis so nicht, aber gerade in sehr technischen Bereichen, MINT-lastigen Bereichen, glaube ich schon, dass Know-how sehr viel weiterhilft und wir das dann dennoch noch brauchen, ja, extra Meilen zu gehen.
Ich meine, das Leistungsprinzip, da kann man sich ja stundenlang drüber unterhalten. Sie hatten es ja gleich am Anfang auch schon mal erwähnt. Wenn man jetzt sagt, man muss eine besondere Leistung bringen, man muss eine Extrameile gehen, auch als Mann, wenn man erfolgreich sein will, auch wenn man Karriere machen will, dann ist ja die Frage, kommen wir wieder zu den jungen Leuten, denen man ja gelegentlich vorwirft, da ist der Leistungswille grundsätzlich schon mal gar nicht da. Was man alles liest, wie vermeintlich faul und träge die Generation Z ist, etc., alles diese Verallgemeinballhornungen, die natürlich überhaupt nicht zutreffen. Aber wie sehen Sie denn das Leistungsprinzip insgesamt im Moment? Und vor allen Dingen, was ist die Lösung? Wie kann ich mehr Menschen motivieren, mehr zu leisten?
Also wie kann ich mehr Menschen motivieren, indem die Anreize groß genug sind, ja, indem die Rahmenbedingungen auch so sind, dass Leistung sich mehr lohnt als nicht leisten. Ja, das ist ganz wichtig. Und ich sage jetzt, dieses Schubladenthema haben wir vorhin schon gesagt, wir haben sehr ambitionierte Menschen, wir brauchen auf jeden Fall auch hier für die entsprechende jüngere Generation, die andere Prioritäten, andere Präferenzen haben, auch entsprechende Unternehmenskulturen, die auch hier die Entfaltung der unterschiedlichen Generationen möglich macht. Und ich würde auch sagen, dass es sehr anders geworden ist, aber nicht besser und nicht schlechter, sondern man sollte sich darauf einlassen. Und das Thema Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Virtual Reality sind Steps, die einfach die junge Generation viel besser beherrschen als eine erfahrene Generation. Und ich glaube, dass da die Leistungsträger auch eher in der Jugend und in der jüngeren Generation da sein werden und die dann auch ihren Vormarsch machen. Und von dem her werden da auch gewisse Generationen abgehängt. Und das ist ja auch letztlich eine Zukunftstechnologie. Und der muss man natürlich auch Raum geben. Und von daher brauchen wir die jungen Menschen mit diesen Ambitionen. Und ich denke, dass sie da auch fit sind und da auch einiges den Älteren vormachen.
Glauben Sie, dass wir da gesellschaftlichen Fehler machen bei dieser Thematik Leistungsprinzip? Wenn ich also zum Beispiel an das Beispiel denke, was vor einigen Monaten durch die Medien ging, dass wir bei den Bundesschulwettkämpfen zwar noch diese Wettkämpfe haben, aber es gibt keine Medaillen und keinen ersten und letzten Platz mehr, sondern es geht nur noch erfolgreich teilgenommen. Glauben Sie, dass wir gesellschaftlich dort auch Fehler machen, um das Leistungsprinzip nicht zu fördern?
Um auf Ihr konkretes Beispiel einzugehen, finde ich das in dem Fall ein Fehler, weil ich selber war auch immer bei den Bundesjugendspielen. Ich finde es wichtig, dass man auch lernt, dass es Gewinner, erste Plätze, zweite Plätze, dritte Plätze gibt, ja, oder auch also quasi letzte Plätze gibt. Und das ist normal im Leben. Damit muss man umgehen. Man muss umgehen damit, dass man nicht immer Erfolg hat, dass andere besser sind. Und das ist normaler Lauf der Dinge. Deshalb, ich bin selber auch im Leistungssport, ja, gewesen im Tennis und war da auch im Kader und für mich war es unfassbar wichtig, auch mit Niederlagen umzugehen und ich sehe das als entscheidende Schlüsselkompetenz, denn mit Niederlagen und Negativerlebnissen lernt man, glaube ich, am meisten oder hat man das höchste Learning und die steilste Lernkurve, wie man denn wieder aus Niederlagen oder aus dem Scheitern, auch gegebenenfalls, wenn mal ein Start-up scheitert, wie man da dann wieder aufsteht. Ja, und wenn man das irgendwie immer so davon behütet wird und bloß keine besseren und schlechteren, dann hat man das irgendwann mal später in jedem Fall trotzdem, ja, in der Wirtschaftswelt oder in der Arbeitswelt hat man das auch.
Das beste Beispiel ist doch der Sport. Ich kann nicht nur Höchstleistungen liefern, olympiadische Siege, Weltmeistertitel, wenn ich nicht nur hart arbeite dafür, sondern wenn ich auch aus meinen Niederlagen auf dem Weg dahin lerne und dadurch besser werde. Aber jetzt kommen wir zum zweiten Teil unseres Themas. Also Ihren Weg, glaube ich, haben wir ein bisschen verstanden und haben auch Ihre Motivationsbeweggründe verstanden. Lassen Sie uns mal inhaltlich über die Transformation sprechen. Sie hatten das auch schon in ein, zwei Halbsätzen angedeutet, was sich vielleicht verändert hat bei Plastro, seitdem Sie dort mit Ihrem Vater in der Geschäftsleitung sitzen. Transformation, Voraussetzungen und Hindernisse. Transformation ist in aller Munde, meistens sogar gleich doppelt und dreifach, Twin und was weiß ich, Transformationen. Fangen wir mal ganz einfach an, Frau Grupp. Wie definieren Sie Transformation?
Wie definiere ich das? Also die Transformation ist das Zusammenspiel oder die Weiterentwicklung unterschiedlicher Generationen in einem Unternehmen, um da die Unternehmenskultur entsprechend generationengerecht anzupassen, zu transformieren, also quasi zu wandeln, zeitgemäß zu wandeln und zeitgemäß nach vorne zu gehen. Beispiele dafür sind Digitalisierung, wir haben es angesprochen, ja, also wir sind im Moment längst nicht digital genug in sämtlichen Unternehmen und andere sind schon im Bereich künstliche Intelligenz, während die nächsten schon bei Virtual Reality Konzepten angekommen sind. Das heißt, die Transformation ist auch hier nur allein im Bereich Digitalisierung schon sehr unterschiedlich aufgestellt, wohingegen die sehr traditionsreichen Unternehmen noch in erster Stufe hängen in der Digitalisierung und da schon die Challenge noch nicht durchweg flächendeckend im Unternehmen gemeistert haben, springen andere schon in Virtual Reality Konzepten herum. Und das ist schon auch, wie transformiere ich die Unternehmenskultur dahingehend, dass wir zukunftsgerecht aufgestellt sind, Generationen gut miteinander zusammenarbeiten, die Älteren von den Jungen lernen und die Jungen von den Älteren und dass es eine positive Dynamik gibt. Das finde ich, wenn man diese Transformation bewältigt, hat man schon einiges den anderen voraus.
Weil, wenn man das kurz nimmt, eine Transformation gibt es ja in allen Bereichen, nicht nur in unternehmerischen Bereichen. Und es ist in der Regel immer etwas Grundlegendes, ein grundlegender Wandel, der manchmal sehr langfristig ist, vielleicht auch über mehrere Jahrzehnte, als andauernder Lern- und Suchprozess mit vielen Unsicherheiten verbunden ist, mit tausenden von Elementen, die berücksichtigt und gemanagt werden müssen. Unter anderem auch, und das haben Sie gerade auch schon angedeutet, die Unternehmenskultur, wenn ich jetzt zurückkomme ins mittelständische Familienunternehmen, Glauben Sie, dass Sie bei sich zu Hause da auf eine besonders positive Unternehmenskultur gestoßen sind, beziehungsweise neutral gefragt? Was machen mittelständische Familienunternehmer, die keine positive Unternehmenskultur haben, in den Fragen der Transformation?
Also letztlich keine positive Unternehmenskultur ist sehr, sehr schwierige Frage, weil ich ja selber in den anderen Unternehmen nicht drin bin und kann das auch nicht nachempfinden. Ich finde es wichtig, dass man den Zahn der Zeit, also dass man quasi die Entwicklungen mit aufnimmt. Ja, wenn man die Entwicklung und die Transformation in Innovation, Technologie nicht mit aufnimmt, dann steht man quasi still. Und Stillstand funktioniert nicht. Ja, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit, wie es so schön sagt, oder wie es so schön heißt. Und deshalb muss man transformieren. Die einen machen es schneller, die anderen sind First Mover, die anderen hinken hinterher. Aber dass man nicht transformiert, das kann aus meiner Sicht nicht zukunftsfähig sein. Und deshalb muss immer ein transformierendes Umfeld für Kulturen, auch für Mitarbeitende, für junge Talente auch vorherrschen, weil ansonsten kann man die auch nicht langfristig an sich binden. Wie soll das sonst funktionieren? Ja, also
Und wir müssen auch einfach ganz nüchtern und neutral sehen, die deutsche Wirtschaft ist nach wie vor sehr erfolgreich, auch wenn wir sie versuchen, alle gemeinsam gerade kaputt zu reden. Aber in der Summe können wir immer noch stolz sein auf unsere deutsche Wirtschaft, nicht nur in den letzten Jahrzehnten. Und es hat ja gezeigt, dass in der Summe die deutschen Unternehmer sehr lernfähig und zukunftsfähig sind und anpassungsfähig.
Ja, aber muss ich dazu sagen, gebe ich recht, wir sind dennoch positiv, aber man kann sich nicht auf diesen Floskeln und auch auf der Vergangenheit ausruhen, weil wenn man jetzt irgendwie auch einen Zeitpunkt verpasst und sagt, hey, wir ruhen uns absolut, auf den Wohlstand, ja, ja, auf den positiven Effekten der Vergangenheit aus, dann wir sehen es im Bereich Digitalisierung und KI, da sind wir einfach nicht vorne dabei, da sind andere Länder vorne dran und wir hinken hinterher. Im internationalen Vergleich sieht es in dem Feld überhaupt nicht positiv aus. Und auch patriarchische dominante Strukturen in einem Unternehmen haben ausgedient. Und wer daran noch festhält, macht aus meiner Sicht große Fehler. Ja?
Und, absolut.
Das ist, finde ich, schon ein Appell, auch insbesondere an traditionsreiche Familienunternehmen, die über Generationen hinweg Wohlstand, Erfolg auch erlebt haben und so funktioniert haben, die haben extreme Herausforderungen in der Transformation. Absolut, und die müssen angepackt werden.
Long life learning, long life changing, long life transformation, das erfordert halt unter anderem nicht nur gute Führungsmethoden, sondern auch gute Persönlichkeitsstrukturen der Führenden. Und wenn ich da mich nicht angepasst habe an die aktuellen Zeiten, dann tue ich mich schwer. Meine Führungsphilosophie ist ja, dass Führung Kunst ist. Aber es geht nicht nach meiner Führungsphilosophie, sondern mich würde Ihre Leadership-Philosophie interessieren. Was ist Ihre persönliche Leadership-Philosophie? Wie würden Sie die beschreiben?
Ja, also ich persönlich würde sagen, ich bin ich selbst. Ich bin keine Kopie von jemand anderem. Ich habe sehr unvorhersehbare, kreative Art und Weise, Menschen zu führen. So wird es mir aber auch gespiegelt. Partizipativ, verantwortungsübergebend und auch weg vom Top-Down-Prinzip hin zum Netzwerkgedanken im Team-Spirit. Ja, ich bin definitiv keine Person, die denkt am Ende alles doppelt zu checken und besser zu wissen. Dafür haben wir unsere Experten an Bord. Und wenn wir in unseren Fachbereichen Menschen und Personen angestellt haben und ich es am Ende immer besser weiß, dann frage ich mich, warum wir diese denn brauchen, wenn ich am Ende dann immer alles besser wüsste. Deshalb, mein Leadership-Stil ist in der Form sehr, sag mal, angepasst modern. Und vielleicht auch ein Stück weit empathischer, als es sonst so in einer Männerdomäne erwartbar ist.
Das zwingt mich zu der Frage, da Sie ja in einer Doppelspitze sind mit Ihrem Vater, der ja nun zweifellos ein Mann ist. Haben Sie den gleichen Führungsstil? Wie funktioniert das in der Zusammenarbeit?
Wir unterscheiden uns im Führungsstil sehr, würde ich sagen. Ja, hat aber weniger mit gut oder schlecht zu tun. Sein Führungsstil passt zu ihm. Er ist sehr stark und eng in den Prozessen dran. Er möchte sehr stark auch involviert sein und fühlt sich damit auch wohler. Und für mich ist das aber nicht das richtige Modell. Deshalb habe ich vorhin auch gesagt, man kann nicht eine Kopie von jemand anders sein. Es ist seine Art zu führen. Er war über Jahrzehnte mit dieser Art super erfolgreich und hat die Firma auch sehr erfolgreich gemeinsam mit Mitarbeitenden so nach vorne gebracht. Und ich bringe jetzt mit meinen, also ich bin ja jetzt letztlich schon sehr lange in der Geschäftsführung, auch seit 2015. Ich bringe natürlich dann andere Führungsstile rein, die gepaart mit der Tradition, also die junge Dynamik gepaart mit Tradition sehr fruchtbar ist. Ja, also dass wir gemeinsam die Werte bewahren, die für ihn sehr wichtig sind und auch die für ihn kompromisslosen Themen auch bewahrt werden und aber auch die von mir, die Impulse hineinkommen und er auch dafür Raum gibt, wenngleich es nicht seine komplette innere Überzeugung ist, aber er weiß, dass die nächste Generation oder die jungen Menschen das in der Form möchten, wollen und da gibt es kein gut oder schlecht, das ist anders und wir leben das dynamisch vor. Tradition trifft Moderne und so wie wir es vorleben, so erwarten wir es eigentlich auch von unseren Mitarbeitern und Mitarbeitenden.
Sie haben das vorhin auch schon zusammenfassend formuliert. Diverse Teams sind erfolgreicher. Und Diversity ist halt nicht nur eine Frage des Genderns, sondern Diversity gibt es nicht nur in Kulturen, im Alter, sondern Diversity ist auch in Führungsstilen, in Leadership. Wenn der Mix richtig ist und wenn man eine vernünftige Art hat, miteinander umzugehen und gemeinsam erfolgreich zu sein, sicher nichts Falsches. Wann haben Sie persönlich zum ersten Mal erkannt, dass Sie ein Leader sind, dass Sie der Boss sind, die Chefin?
Ja, was heißt erkannt? Ich meine, letztlich ist es so, ich bin ja in die Rolle gekommen, aber nicht, weil ich kam ja nicht als Chef. Ich bin da hineingewachsen. Ich habe mit einem Trainee begonnen, war dann in unterschiedlichen Bereichen, Produktionsplanung, Vertrieb. Natürlich liegt es nahe, dass mein Weg in eine Führungsposition kam oder auch, dass der Wunsch war. Wer weiß, wie es gewesen wäre, wenn ich woanders gewesen wäre in ein externes Unternehmen, aber in einem Familienunternehmen als Nachfolger reinzukommen, ist es schon sehr erwartbar, dass man in eine Führungsrolle kommt. Und ich habe mich darin auch wohlgefühlt, weil ich liebe, Dinge zu bewegen, zu verändern und nach vorne zu bringen. Aber letztlich bin ich auch ein Teamplayer. Ja, also mit meinem Vater zusammen ist es ja nicht so, dass ich sein Chef bin oder er meine Chefin, sondern wir müssen auch Kompromisse eingehen und Teamplayer sein, dass wenn ich auch mal Sachen akzeptieren muss, die er anders sieht. Deshalb, Leader, wann habe ich es erkannt? Gab jetzt keinen so einen richtigen Zeitpunkt. Ich bin in diese Rolle gekommen und habe sie dann erfüllt in meinem Stil und ob es jemand anders besser
also sie
oder
waren nicht
schlechter
schon
gemacht
im hätte. Weiß ich nicht. Sie waren nicht schon im Kindergarten die Chefin im Sandkasten.
Gar nicht,
das nee. Hat sich ergeben in den Zeitablauf. Kommen wir mal zurück zur Transformation, die, das wissen wir alle, ein erfolgreiches Unternehmen muss sich regelmäßig anpassen, verändern, transformieren und es gibt tausende von Hindernissen und Schwierigkeiten. Ohne da jetzt die große Liste nochmal aufzuführen, aber was ist Ihrer Meinung nach im Moment so die zwei schwersten Themen, die größten Hindernisse, warum es heutzutage so verdammt schwierig ist, als erfolgreiches Unternehmen weiter bestehen zu können?
Ja, zum einen das Mindset. Das Mindset des großen Ganzen, würde ich sagen, ist optimierungswürdig. Ja, wenn ich jetzt auch sehe, wie die Scheiterkultur in Deutschland gesehen werden, wie Sie haben es vorher angesprochen, wie Insolvenzen platziert werden. Es wird relativ negativ konnotiert. Man muss auch mal wieder applaudieren können, wenn Menschen was bewegen und auch mal scheitern und die dann trotzdem befeuern und sagen, hey, weitermachen, aufstehen, weitergehen. Die haben wenigstens was versucht. Das finde ich schon ein schwieriges schwieriges Mindset, dass man hier mit Fingerpointing auf die zeigt, die die Dinge wenigstens mal bewegen und vielleicht auch hier und da mal erstmal 2, 3 Anläufe brauchen. Deshalb auch wenn jemand sehr kapitalistisch unterwegs ist und vielleicht das ein oder andere bessere Auto fährt, das ist andere oder nicht ein besseres, sondern ein hochwertigeres Auto, dann wird das sehr negativ konnotiert. Von diesem Mindset muss man weggehen. Und natürlich die Rahmenbedingungen, also die unternehmerfreundliches Deutschland, ich habe es vorhin angesprochen, es muss auch so sein, dass es gute Rahmenbedingungen ist, um hier erfolgreich, also mehr, weniger Abgaben, was wir haben, nicht nur Steuerabgaben, auch Sozialabgaben, das gesamte, also weniger Staatswirtschaft, sondern mehr Vertrauen in Bürgerinnen und Bürger, dass mehr Vertrauen auch zugetraut wird in jeden Einzelnen, mehr Netto vom Brutto. Diese Dinge brauchen wir, damit wir wieder den Gründergeist fördern, dass die Menschen auch wieder eine Extrameile gehen, damit sie auch wieder was versuchen, weil sie was übrig haben am Ende des Monats, nicht nur Bürgerinnen und Bürger, sondern auch Unternehmerinnen und Unternehmer, dass sie Innovationen treiben, dass sie Investitionen tätigen. Das brauchen wir, ja. Und dahin müssen wir wieder kommen. Und ich bin zuversichtlich. Optimismus hilft und ich bin optimistisch.
Optimismus hilft immer. Da haben Sie absolut recht. Kommen wir zurück zum Nukleus mittelständisches Unternehmen, weil das muss immer agieren, egal ob die politischen Rahmenbedingungen stimmen oder ob sie nicht stimmen, ob es geopolitische Risiken gibt und. Wir sind ja hier eigentlich im Rahmen eines Aufsichtsrats- und Beiratstalks und reden immer sehr viel über Beirat und Aufsichtsrat. Und deswegen meine Frage an Sie, wie wichtig ist denn aus Ihrer Sicht ein Beirat und ein Aufsichtsrat für ein mittelständisches Unternehmen? Die Frage hat einen besonderen Witz, das wissen Sie, aber vielleicht nicht alle Zuhörer. Die Plastro-Gruppe hat keinen Beirat oder Aufsichtsrat. Wie sehen Sie die Rolle eines Beirates in mittelständischen Familien?
Ich persönlich würde es sehr wichtig empfinden, einen Beirat oder einen Aufsichtsrat zu haben. Es ist eine externe Brille nochmal, ein Sparring für eventuell eingefahrene Sichtweisen. Wir haben es nicht, weil es mein Vater bisher nicht als notwendig erachtet hat. Und ich sehe es aber anders. Ich finde, externe Ideen befruchten, beflügeln und bringen neue Impulse hinein. Deshalb ja, also das sind da auch wieder unterschiedliche Sichtweisen und ich glaube, jedes Unternehmen, das auch einen wertvollen Beirat hat, der Beirat aber insbesondere, welches divers auch aufgestellt ist, ne? Nicht nur die honorigen Senioren drin haben, sondern insbesondere auch dort divers aufgestellt mit unterschiedliches Geschlecht, unterschiedliche Altersgruppen. Warum denn nicht auch mal jemand von der Gen Z im Beirat? Warum nicht jemand als Frau ambitioniert, die auch mal aus einer anderen Branche kommt oder Männer, die kommen oder auch unterschiedlicher Herkunft? Ja, man muss natürlich da auch unterschiedliches Bild abbilden, so dass man da unterschiedliche Gedanken auch platziert. Also ganz homogene Aufsichtsräte und Beiräte finde ich nicht optimal.
Das ist absolut richtig. Es muss ein kompetent und schlagkräftiges Gremium sein. Nur Unternehmer überwachen Unternehmen, nur jemanden, der sich mit der Materie auskennt und. Aber wenn wir bei dem Spruch bleiben, nur Unternehmer überwachen Unternehmer, hört man sehr oft von mittelständischen Unternehmern, ja, es gibt niemanden, der als Unternehmer überhaupt noch Zeit hat, in einem anderen Unternehmen Beirat zu sein. Wie ist denn das bei Ihnen? Hätten Sie Zeit für ein Beiratsmandat nebenher noch?
Absolut. Ich würde mir die Zeit absolut nehmen dafür, weil es wichtig ist. Es ist ja nicht eine einseitige Geschichte, sodass dann das Unternehmen, bei dem man dann im Beirat drin ist, davon profitiert, sondern auch selber bekommt man durch Diskussionen, durch Ansätze, neue Impulse und man befruchtet sich ja auch gegenseitig. Deshalb absolut würde ich mir die Zeit dafür nehmen. Es ist ja auch ein Thema Weiterentwicklung, Diskussion auf Augenhöhe und ich finde es auch insbesondere spannend, nicht nur in Unternehmen hineinzugehen, die genau dasselbe machen, also jetzt in unserem Fall produktives Unternehmen, sondern vielleicht auch mal ganz out of box die Meinung zu haben, ne? Also in unterschiedliche Branchen reinzugehen. Gerade da bekommt man auch ganz kreative Impulse. Und ich bin in diesem Fall aber noch nie gefragt worden, aber ich würde mir die Zeit dafür absolut nehmen.
Das bin ich mir absolut sicher, Frau Krupp, dass spätestens nach dem heutigen Talk mit mir gibt's das ein oder andere Angebot. Nein, Spaß beiseite. Es kommt automatisch und man muss die Prioritäten dann einfach so setzen. Habe ich die Zeit dafür? Passt es? Und, und. Aber das bringt mich zum...
Insbesondere auch, um das noch zu ergänzen, wenn Generationen aufeinander stoßen, ja, wenn ist ein Beirat so wertvoll, dass ich selber merke, ist, dass ich, wenn ich quasi eine junge Generation vertreten kann, ist es besser, dass ich mit der älteren Generation spreche, als wie wenn die Tochter oder der Sohn das bespricht, weil wir die Anliegen genauso platzieren können und da anders zugehört wird und andersrum genauso. Ich würde einem Herrn Ruther vielleicht anders zuhören und anders die Tipps wahrnehmen, als vielleicht, wenn mein Vater mir Dinge mal so beiläufig sagt. Deshalb ist es bei einem Generationenwechsel auch ein ganz wichtiger Schlüsselpunkt, wenn das da auch die Generationen vertreten sind und die sich Sichtweisen platziert sind.
Ich meine, das ist die ganz große Kunst ja überhaupt in Familienunternehmen, dass man auf der einen Seite die Stärke, die aus der Familie besteht seit Generationen, gelegentlich aber auch sauber voneinander trennt, weil es getrennte unternehmerische Entscheidungen gibt, wo eher das Familienblut bei der Entscheidungsfindung nicht förderlich, sondern eher hinderlich ist. Aber bringt mich zu meinem Schlussgedanken, weil die Zeit rast dahin, Frau Krupp. Ich möchte Sie in Ihrer Rolle als Mentorin und Förderin von Frauen fragen, weil das Sie ja nun auch parallel schon sehr viel ehrenamtlich seit vielen Jahren machen. Welche spezifischen Ratschläge oder Tipps geben Sie denn anderen Frauen, die ebenfalls den Weg in die Selbstständigkeit und Unternehmertum gehen möchten? Also nicht den Weg in den Beirat oder Aufsichtsrat, das haben wir bei uns öfters. Was sind die spezifischen Ratschläge oder Tipps für Sie an andere Frauen? Geht in die Selbstständigkeit, werdet Unternehmer, macht das und das. Was würden Sie denen empfehlen?
Also mutig nach vorne zu gehen und sich nicht entmutigen lassen von Widersachern, das ist schon mal ganz wichtig, sich selbst zu sein, authentisch zu sein, nicht eine Kopie von jemand anders sein zu wollen. Insbesondere wenn man in sehr männerlastigen Branchen reingeht, dass man, ich sag oftmals, eine Frau, die wie ein Mann sein will, die kann ja nicht zufrieden sein. Deshalb in der weiblichen Art und Weise weiter nach vorne gehen, auf die eigene authentische Art, das ist sehr, sehr wichtig und dass sie groß träumen, ja, also nicht immer im Klein-Klein verlieren, sondern dass man mutig nach vorne schaut, optimistisch und groß die Gedanken auch kommuniziert und lebt, ja, und nicht sich klein machen lässt. Das ist ganz wichtig, insbesondere für Frauen, die sich immer lieber unter den Scheffel kehren. Und ich versuche immer sehr stark positiv den Frauen beizustehen und zu sagen, hey, traut euch was zu, bewegt was, geht die Extrameile, hands on, geht nach vorne, voller Leidenschaft, ihr werdet es erreichen. Und ich möchte da auch ein gutes Vorbild sein für andere und finde das großartig, wenn Frauen diesen Weg auch gehen und Männer natürlich auch.
Jetzt ist das natürlich etwas, das muss man mehr als einmal hören, bevor man es dann auch tatsächlich anwendet, insbesondere wenn es Hindernisse gibt und man wieder hinfällt und Schwierigkeiten hat. Wie war denn das bei Ihnen persönlich in Ihren Netzwerken und auf Ihrem Weg zur erfolgreichen Unternehmerin? Hatten Sie einen Mentor, eine Mentorin, die Sie auf Ihrem Weg hin begleitet hat, wo Sie eine Selbstbeurteilung, eine Fremdevaluation miteinander vergleichen konnten?
Also zum Beginn natürlich hatte ich leider niemanden externen, muss ich ehrlich sagen. Im Nachhinein hätte mir wahrscheinlich ein Beirat sehr geholfen oder sonstige Mentoren. War natürlich am Anfang ausschließlich mein Vater oder meine Mutter auch, die mir da als Mentorin am Anfang meines Berufslebens zur Seite gestanden sind. Ich habe mich vielleicht auch nicht so getraut. Dann bin ich bewusst in Netzwerke reingegangen, wie die Familienunternehmer, also die jungen Unternehmer, war dann dort im Austausch mit vielen zahlreichen, jetzt nicht eine einzige oder ein einziger, aber viele zahlreiche Unternehmer, die dieselben Probleme hatten, die dieselben Anliegen hatten, nicht nur familienspezifisch, was Unternehmertum angeht, sondern auch branchenspezifisch. Das hat mir sehr, sehr geholfen, aber auch so bin ich natürlich in meinem Freundeskreis und meinem Leben auf einen Resonanzboden gestoßen, die sehr, sehr viele Unternehmer dann automatisch waren und zwischenzeitlich bin ich umzingelt von grandiosen Persönlichkeiten, nicht zuletzt auch von meinem lieben Georg, meinem Partner, Partner, der mir sehr, sehr viel auch weise und kluge Ratschläge als wichtiger Mentor, nicht nur im privaten Leben von mir, sondern auch in meinem Unternehmerdasein zur Seite steht und so wichtige und wertvolle Tipps für mich hat. Also ist natürlich eine ganz wichtige Stütze und Säule auch in meinem unternehmerischen Leben. Also so habe ich immer wieder auch tolle Frauen, eine Dina Reit von SK Laser oder auch eine Tini Dimpuello von Deutsche Dienstrat, mit denen ich mich austausche, oder Alicia Lindner von Annemarie Börlen, die auch in einer ganz anderen Branche wirkt und ähnliche Herausforderungen hat. Deshalb, für mich sind sehr, sehr viele Menschen, also ein Netzwerk oder ein Bündel an Menschen, die mich ausmachen und die mir auch sehr wichtig sind im Leben. Ja, nicht zuletzt auch meine ganz engen Freunde.
Ja. Das ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Ratschlag und Tipp, um von vorhin die Frage nochmal aufzugreifen. Wenn ich in den Weg der Selbstständigkeit und den Weg des Unternehmertums bestreiten will, such dir rechtzeitig einen Mentor oder eine Mentorin, vielleicht sogar zwei, mit dem du diesen anstrengenden Weg challengen und reflektieren kannst. Wo würde man heute, wenn ich heute das Interesse hätte, selbstständig zu werden oder Unternehmer, wo würde ich mich hinwenden, um einen Mentor zu finden? Was fällt Ihnen so spontan ein?
Ja, also ich meine, Sie haben vorhin schon genannt, Grace ist natürlich spezifisch für Frauen, aber es gibt im Start-up-Verband sehr viele, wenn sie sich gründen, die dort zur Verfügung stehen, aber auch gerade bei den jungen Unternehmern gibt es Next-Gen-Beirat oder Next-Gen-Netzwerke, dann es gibt zahlreiche Netzwerke, an die man sich wenden kann, aber auch direkt
anfragen. Man muss es eigentlich nur googeln und dann kriegt man schon zu viel Hinweise, dass man gar nicht weiß, wo soll ich eigentlich anfangen. Ja, Frau Grupp, wir sind kurz vorm Ende. Wir haben nur noch zwei klassische Fragen, die wir miteinander diskutieren. Die wichtigste ist, die immer meine Gäste nerve seit 3 Jahren, ist, Sie sind ja nun mittendrin, Sie sind Vollblutunternehmerin, Sie sind mittendrin in der Wirtschaft. Gab es Ihrer Meinung nach in den letzten Wochen eine positive oder negativen Aufreger in der deutschen Wirtschaft, in der deutschen Corporate Governance Landschaft?
Ja, also in der Unternehmerlandschaft positiv, ja, es gibt tolle Unternehmen, diese Love Brands, die nach vorne kommen, die am Himmel erscheinen. Das finde ich sehr positiv. Coro ist zum Beispiel ein Beispiel dafür. Aber ich finde es auf der anderen Seite besorgniserregend, wie manche namhafte, traditionsreiche Unternehmen Investitionen, also Schlagzeilen machen mit Investitionen im Ausland und auch Abbau ankündigen. Die kann man überall nachlesen. Aber was für mich natürlich schon sehr aufreibend war, war insbesondere politisch jetzt das vergangene Wochenende mit den Wahlen in Thüringen und Sachsen. Ja, also da merkt man schon sehr, dass wir große Unruhen haben im Land, dass die Bürgerinnen und Bürger Unzufriedenheit ausstrahlen, dass wir eine Veränderung brauchen, dass hier gehandelt werden muss und die extremen Auswüchse hier nicht zu dominant werden lassen. Und das macht mir natürlich schon Sorge, was passiert hier, wie können wir da wieder raus, was passiert hier vor allen Dingen nicht. Und da werde ich immer lauter und erhebe auch meine Stimme. Und das ist ganz wichtig. Ich habe in meinem ganzen Leben, ich habe es immer mit Herausforderungen und Widersachen zu tun gehabt. Und ich platziere mich auch insbesondere als Unternehmerin auch politisch, ja, weil es wichtig ist, sich nicht nur in seinem eigenen Dunstkreis immer zu drehen und sich zu beschweren, sondern auch laut zu werden für Rahmenbedingungen, für politische, fürs Große und Ganze auch zu stehen. Ja. Und da ermutige ich auch bitte alle, da nach vorne zu gehen und die Stimme zu erheben, dass wir positiv
absolut, ja. Das ist auch ein guter Hinweis an alle Zuschauer und Zuhörer für den November-Aufsichtsratstalk. Da habe ich die Manuela Rousseau als Gast und da reden wir genau darüber, Aufsichtsrat und Politik. Wie gehört das zusammen und welche Aufgabe hat der Aufsichtsrat politisch? Aber nochmal zurückzukommen auf die unternehmerische Ebene, da wir ja beide Baden-Württemberger sind und ich sitze ja direkt in Stuttgart, haben Sie schon eine Meinung zu der, wie soll ich das jetzt neutral formulieren, Causa Verkauf Bräuninger?
Ja, ich habe eine Meinung, aber ich habe da wenig Ahnung. Deshalb lasse ich das mal den Familien, die das gestalten, übrig. Also von dem her, ich möchte mich da nicht dazu äußern. Ich kenne sie auch selber. Von dem her, die werden schon ihre Beweggründe haben.
Also für alle, die nicht aus Stuttgart und Baden-Württemberg kommen, googeln Sie mal die große Breuninger Kaufhauskette in Deutschland, steht zu Verkauf. Wer also ein paar Milliarden investieren will, Sie können eine größere Kaufhauskette kaufen. Letzte Frage in dem Zusammenhang, weil wir hatten vorhin so viel über Mitarbeiter gesprochen, Motivation etc. Wie sehen Sie das Thema Volkswagen und zwar diesen Einzelaspekt? Aufkündigungen einer Garantie für die Mitarbeiter? Ich meine, eine
Ja, also.
Garantie ist eine Garantie. Da geht man nicht davon aus, dass man die, wenn die noch 8 Jahre läuft, dass man die heute aufkündigt und sagt, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern?
Ja, Oliver Blume war jetzt damit groß in den Schlagzeilen, man hat es überall gelesen. Also es ist natürlich, es strahlt wenig Verbindlichkeit aus, aber er hat wahrscheinlich seine Beweggründe dafür, die ich nicht beurteilen kann. Ich meine, die Situation insbesondere in diesen Bereichen ist ja, nachvollziehbar für mich. Irgendwann mal war es auch für mich nicht mehr nachzuvollziehen, wie da auch sich teilweise Gewerkschaften positioniert haben. Und irgendwann mal ist es wahrscheinlich der notwendige Step gewesen, der zu gehen ist. Ich kann es in die Tiefe nicht beurteilen, weil ich mich dazu zu wenig auskenne. Aber es ist schade, sowas zu hören. Und mich würde natürlich in die Tiefe auch interessieren, warum und wieso und weshalb. Und die Gründe können sicherlich andere besser erläutern. Und da müssen Sie dort vielleicht die Fragen stellen und die Antworten bekommen Sie dort besser.
Ja, und vielleicht ist das auch alles nur eine große Ankündigung, um kleinere Dinge durchzukriegen und dann wird man hinterher wieder brav, wieder zu anderen Themen übergehen.
Wir werden sehen.
Frau Grupp, noch eine Schlussbemerkung, einen Schlusssatz von Ihnen benötigen wir immer. Ich möchte von meinen Gästen ein kurzes Schlussstatement haben, was uns am Wochenende noch im Kopf ist, und uns an dieses hervorragende Gespräch von heute erinnert. Was für ein Statement geben Sie unseren Zuschauern und Zuhörern mit fürs Wochenende?
Okay, also fürs Wochenende. Dann würde ich sagen, bleiben Sie optimistisch und vertrauen Sie darauf, dass in jeder Herausforderung eine Chance für etwas Gutes birgt.
Das ist doch eine sehr positive Message, Frau Grupp. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Recht herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren.
Danke auch an Sie, Herr Ruther, und danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Es hat mich gefreut, hier im Podcast zu sein.
Ich bedanke mich auch bei allen Zuhörern und Zuschauern. Schön, dass Sie wieder so zahlreich dabei waren. Wie immer ergänzendes Lesefutter zum heutigen Thema finden Sie in den Kommentaren, im Chat, auf der Homepage von Directors Academy, auf meiner Homepage. Wenn Sie von der Frau Grupp noch nicht genug haben, zwei kurze Hinweise. Sie ist am 10. September, das heißt demnächst, in Berlin in der Konferenz vom Alpha-Zirkel, MyWay. Und am 20. September ist sie am WHU Campus für Family Business. Da hat sie sogar die Schirmherrschaft. Also da können Sie dann auf beiden Veranstaltungen Frau Grupp persönlich kennenlernen. Ansonsten bleiben Sie alle gesund und zuversichtlich. Wir sehen und hören uns wieder, wenn Sie möchten, am ersten Donnerstag im Oktober. Und zwar das ist der zweite ausnahmsweise, der 10. Oktober, wie immer zur gleichen Zeit um 17 Uhr mit Frau Daniela Matthäus, Multi-Aufsichtsrätin. Und da wollen wir das Thema vertiefen, Leadership im Aufsichtsrat, Voraussetzungen und Hindernisse einer Transformation. Dankeschön, bleiben Sie gesund, kommen Sie alle gut nach Hause. Tschüssi.
Tschüss, macht es gut.
Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Es wäre großartig, wenn Sie diese Folge bewerten und unseren Podcast abonnieren. Wir freuen uns darauf, Sie bald wieder hier begrüßen zu dürfen. Ihre Directors Academy.